Herzlich willkommen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Korbach. Die FEG Korbach ist eine Gemeinde mit einer langen Tradition. Sie existiert seit über 100 Jahren hier im Herzen der Hansestadt Korbach. Und diese Gemeinde ist eine Gemeinde mit Überzeugung. Und eine unserer Überzeugungen ist die, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Und ganz gleich, was du im Augenblick erlebst, wie es dir geht, ob du Existenzängste hast, ob dir die Decke auf den Kopf fällt, ob du dich im Augenblick nicht gebraucht fühlst, ob du Sorgen hast, ob du überfordert bist, Gott ist ein Gott des Friedens und er möchte dir nahe kommen. Und dieser Frieden ist nicht gekoppelt an äußere Umstände. Er ist nicht davon abhängig. Du kannst diesen Frieden inmitten des Chaos dieser Welt erleben. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich uns. In der letzten Woche haben wir begonnen mit einer neuen Predigtreihe, Perlen in der Asche. Wir alle würden jetzt gerne auf eine Pause-Taste drücken und so lange warten, bis das Virus passé ist. Aber wir wissen, so funktioniert das nicht. Wir sind jetzt herausgefordert, etwas zu tun. Du kannst jetzt etwas tun. Du kannst jetzt zeigen, dass du nicht nur für dich allein lebst, sondern dass du auch andere Menschen in den Blick nimmst und ihnen hilfst, sie unterstützt. Ich bin begeistert davon, was in unserer Gesellschaft an vielen Stellen passiert. Tim Melzer kocht nicht allein nur für Stars, nein, er kocht für das Klinikpersonal eines Hamburger Krankenhauses. Bäckereibesitzer spenden ihre Brötchen für Menschen, die momentan alles geben für Menschen, die im Gesundheitswesen engagiert sind. Und ich finde das großartig, wenn wir als Gemeinde und wenn Menschen hier in dieser Stadt, wenn Menschen überall in dieser Welt jetzt aufstehen und zeigen, dass andere Menschen ihnen nicht egal sind und dass sie etwas tun. Heute geht es nicht so sehr darum, dass wir etwas tun, sondern heute geht es um das Gegenteil. Das Virus Covid-19, so hatte ich letzte Woche gesagt, hält uns so einen Spiegel vor. Wir sind ein Risiko für andere Menschen. Du kannst andere anstecken und merkst es nicht einmal. Das Virus konfrontiert uns auch mit einer Tatsache, die für uns alle sehr unangenehm ist. Nämlich nichts tun. Nichts tun ist für uns oft wie so eine Bedrohung. Und diejenigen, die jetzt gerade in einer Quarantäne sind oder eine Quarantäne hinter sich haben, die werden wissen, wovon ich spreche. Andere erleben das vielleicht ganz anders, weil gerade jetzt sie eine Zeit erleben, wo sie unglaublich herausgefordert sind und wo sie vielleicht mehr arbeiten und mehr leisten müssen als je zuvor. Wir Menschen empfinden das sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, viele von uns sind damit konfrontiert. Es ist ruhiger geworden. Niemand kommt vorbei und besucht mich. Es ist so still und die Gedanken steigen in einem hoch, werde ich eigentlich noch gebraucht? Nichtstun ist für uns alle oft eine Bedrohung. Nichtstun hat nicht sofort einen Wert, sondern wir müssen es im Grunde genommen definieren. In den letzten Tagen hielt ich eine sehr humorvolle Karte in der Hand. Dort war ein Mann abgebildet, gleich zweimal. Und auf der einen Seite war eine Sprechblase zu lesen. Früher saß ich einfach nur rum. Und auf der anderen Seite saß der gleiche Mann und dort stand, heute rette ich Menschenleben. Nichts tun, neu definiert. Wenn wir ehrlich sind, dann sind wir Menschen alle abhängig von einem möglichst reibungslosen Ablauf. Alles muss irgendwie gut funktionieren. In der Familie, in der Gemeinde, vielleicht auch im Job. Und wenn nur ein Parameter ins Wanken gerät, dann gerät häufig alles ins Wanken. Wir sind es gewöhnt, dass wir mit Geld, mit Wissenschaft, mit Technologie möglichst viele Probleme lösen. Und wir können es kaum ertragen, wenn es auf einmal heißt, bleibt zu Hause. Haltet Distanz. Wir sind es gewöhnt, etwas zu tun. Wir sind es gewöhnt, etwas zu schaffen, Dinge anzupacken und nichts tun fordert uns heraus. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, when you can't go outside, go inside. Also wenn du nicht nach draußen gehen kannst, dann geh nach innen. Jetzt rede ich als Pastor nicht davon, dass sich jeder um sich selbst kümmert oder jeder in sich selbst hineinschaut um die Lösung für die aktuellen Probleme zu finden. Nein, aber wie wäre es, wenn wir heute einmal den Scheinwerfer nicht so sehr auf das richten, was überall hier in dieser Welt passiert. Und wenn wir unserem Bestreben nach immer mehr Information nachgeben und einfach mal sagen, wir richten diesen Scheinwerfer nicht auf die äußeren Dinge, sondern einmal auf unser Herz, auf das, was in uns hochkommt. Wir sind Meister darin, das, was in uns hochkommt, an vielen Stellen einfach wieder wegzudrücken, weil wir keine Zeit haben oder weil wir uns mit diesen Dingen nicht beschäftigen wollen. Mit den Dingen, die tief in uns verwoben sind, die sich in unserer Seele verankern. Und ich möchte uns einfach mal heute Morgen fragen, was ist das, was im Augenblick in dir, in uns hochkommt? Vielleicht sind es Ängste, vielleicht sind es Sorgen. Im Augenblick habe ich auch das Gefühl, dass nicht wenige so gereizt sind. 7 Tage Isolation hinterlassen einfach eine Spur. Manche sind angespannt. Und die Frage ist, nehmen wir das wahr? Bemerken wir das? Wir waren im Grunde genommen, die meisten von uns, in dem ICE unseres Lebens unterwegs mit Höchstgeschwindigkeit. Und von einem Tag auf den anderen wurden wir heruntergebremst auf Null. Und das hinterlässt Spuren. Was denkst du gerade im Augenblick? Was sind deine Themen, die dich bewegen? Welche Angstthemen kommen hoch? Welche Befürchtungen hast du? Wo ist vielleicht Misstrauen in deinem Leben? Wo gibt es dein Gewissen, das sich meldet? Warum könnte dieser Fokus auf das Innen so bedeutsam sein? Vielleicht bin ich der Einzige, dem es so geht, aber im Augenblick gibt es so vieles, nicht nur Informationen, sondern auch Bilder, mit denen wir bombardiert werden. Unterschiedliche Sichtweisen, Behauptungen, Verschwörungstheorien, all das strömt auf uns ein und wir erleben momentan auch so eine neue Form von Aktivismus. Morgens um 7 Uhr stehe ich auf, soll eine Kerze anzünden, um 9 Uhr ein Gebet sprechen, um 12 Uhr beginnen mit dem Fasten und um dann um 21 Uhr mich auf dem Balkon einzufinden und um irgendein Lied anzustimmen. Und all das strömt auf mich ein und ich muss das irgendwie auch ordnen. Ich muss das positionieren. Ich muss dem die richtigen Prioritäten geben. Und das ist häufig gar nicht so einfach. Ich möchte euch einladen, heute Morgen einfach mal einen Break zu machen. Einfach mal zur Ruhe zu kommen. Einen Stopp einzubauen. Dass wir uns alle miteinander sagen, Stopp, und uns fragen, was passiert hier gerade? Wenn ich auf Jesus schaue, dann finde ich das oft sehr befreiend. Und auch wenn ich auf die Zeit schaue, in der er gelebt hat, hat es damals Verschwörungstheorien gegeben? Mit Sicherheit. Hat es damals Mächtige gegeben, die irgendwelche Theorien verbreitet haben? Mit Sicherheit. Liefen damals die Bereiche wie Wirtschaft, Information und Politik immer gerecht ab? Ich glaube kaum. Und was hat Jesus getan? Er hat keine Gegenmaßnahmen auf den Weg gebracht. Er hat kein Buch über Enthüllung geschrieben. Stell dir vor, du wüsstest über alle unterschiedlichen Überzeugungen, die jetzt gerade im Umlauf sind, über Theorien, Verschwörungstheorien Bescheid. Stell dir vor, du würdest all das kennen. Was würde es dir nützen, wenn du dich selbst dabei verloren hast? Was würde es dir bedeuten, wenn du so viel Zeit in Recherchen investiert hast, aber so wenig Zeit, um auf dich und dein Herz zu schauen? Je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass ich auch ruhiger werde. In den 80er Jahren hieß es, dass unser Wald stirbt und wir haben ihn immer noch. Dann kam der Millennium Crash, der vorhergesagt wurde und es war kein großes Problem. Dann kam der Super-Finanz-GAU, der letztlich 2002 schon begann und es ging trotzdem immer weiter. Und wir werden auch diese Zeit überstehen. Was ist das, was in unserem Leben wirklich zählt? Was ist das, was wirklich wichtig ist? Natürlich ist es wichtig, auf das Außen zu schauen und sich nicht immer nur mit einer Form von Berichterstattung auseinanderzusetzen, sondern auch Gegendarstellung zu lesen. Natürlich ist es normal, dass wir uns Sorgen machen. Auch ich mache mir als Pastor Gedanken darüber, wie geht es mit uns als Gemeinde weiter? Fangen wir dort an, wo wir aufgehört haben? Haben wir überhaupt aufgehört? Bedeutet es für eine Gemeinde, dass wenn man 2 Monate keinen Gottesdienst feiert, dass man in dieser Zeit keine Gemeinde ist? Und ich bin dankbar, dass so viele von euch so kreativ sind und Kontakt halten und füreinander einstehen. Und jetzt dieser Satz, when you can't go outside, go inside. Wenn du nicht nach draußen gehen kannst, geh nach innen. Oder ganz biblisch formuliert, der Mensch sieht, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz an. Unser Spot ist häufig auf die Dinge gerichtet, die da draußen passieren und so wenig darauf gerichtet, was tief in unserem Innern passiert. Und Gott ist an dieser Stelle so absolut anders. Es gibt eine tiefe Kluft zwischen dem, was wir Menschen häufig in den Fokus nehmen und dem, was Gott so wichtig ist. Gott sieht uns in unserer Situation. Er sieht deine Art, wie du dich für andere einsetzt. Er sieht deine Motivation, er kennt deine Stärken, er sieht deine Treue, mit der du dich einbringst. Aber Gott sieht auch das andere. Er sieht deine Schwachheit im Augenblick. Er sieht deine Gereiztheit, dass du angespannt bist, dass du schlechte Laune hast, dass dir vielleicht irgendetwas fehlt. All das sieht Gott. Er nimmt es wahr. Der Punkt ist, wir nehmen es häufig nicht wahr. Helmut Schmidt hat einmal so schön gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Oder wir könnten auch sagen, in der Krise zeigt sich das Herz eines Menschen. Du kannst in dieser Zeit nach Informationen suchen, aber die Frage ist, nehmen diese Informationen dich gefangen oder lehren sie dich? Du kannst dich in dieser Zeit mit vielen Theorien auseinandersetzen, aber die Frage ist, wirst du optimistischer? Gewinnst du an Zuversicht und Hoffnung? Oder wirst du immer mehr ein Mensch voller Misstrauen und voller Befürchtung? Viele Menschen sagen in diesen Tagen, wir haben ein Herz für die Italiener und für die Leute in Frankreich und in Spanien. Und ich möchte uns fragen, was meinen wir damit, wenn wir von Herz sprechen? Wie ist es eigentlich, unser Herz? Also lasst uns als nächstes einfach mal anschauen, was sagt die Bibel über das menschliche Herz? Nun, die Bibel sagt zum einen, dass menschliche Entscheidungen und unser Denken auch zu unserem Herzen gehört. Die Menschen hatten damals noch nicht so viel Ahnung davon, wie unser Gehirn aufgebaut ist und dass wir Menschen einen präfrontalen Kortex haben, einen Frontallappen, mit dem überhaupt rationale Entscheidungen und Überlegungen möglich sind. Und das Herz stand auch für die Seele, für unser tiefstes Inneres, für unsere Lebendigkeit, das, was uns ausmacht, unsere Vitalität, Freude und Zuversicht, aber auch Wut und Trauer. Jesus sagt sehr viel über das menschliche Herz und er widmet dem menschlichen Herzen sehr viel Zeit. Und er sagt, dass aus dem menschlichen Herzen vieles hervorkommt, was gut ist, und vieles hervorkommt, was nicht gut ist. Er sagt, aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken. Aus dem Herzen heraus kommt Lüge, Gereiztheit, Neid und viel Negatives, was menschliches Zusammenleben belastet. Jesus schaut einmal auf Väter und er sagt ihnen auf den Kopf zu, ihr, die ihr böse seid, wenn ihr euren Kindern gute Gaben gebt, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes tun? Im Sprüchebuch, also im Alten Testament der Bibel, gibt es einen Vers, der zu meinen Lieblingsversen gehört, Sprüche 4, Vers 23. Und dort heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Du kannst so viele Dinge in deinem Leben tun mit einem falschen Herzen. Du kannst dich religiös engagieren, aber dein Herz ist kalt. Liebe beginnt hier in unserem Herzen. Kultur, eine wertschätzende Kultur, beginnt in unserem Herzen. Dass du einem anderen Menschen vergibst, beginnt in deinem Herzen. Dass du die Lasten eines anderen trägst, beginnt in deinem Herzen. Dass du anfängst, Menschen zu lieben, die du vielleicht gar nicht magst, beginnt in deinem Herzen. Und die Frage ist, was passiert gerade im Augenblick mit unseren kleinen Herzen? Wir kämpfen für das Klima, wir kämpfen gegen Umweltverschmutzung, aber wo sind die Menschen, die aufstehen und gegen den Schmutz in unserem Herzen kämpfen? Aus unserem Herzen fließt das Leben. Wir dürfen all das andere nicht relativieren, wo wir uns im Außen befinden, uns für Menschen einsetzen. Aber letztlich sind auch das Prozesse, die Gott gebraucht, um an unserem Herzen zu arbeiten. Ich möchte euch ein paar Bibelverse vorstellen, die mich persönlich sehr bewegen und angesprochen haben und die uns einen Einblick geben in die Art und Weise, wie unser Herz funktioniert. Jeremia 17, Vers 9. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Hast du schon einmal erlebt, dass dein Herz genau so ist oder sein kann? Im Augenblick stelle ich mir so die Frage, wie wir Menschen diese ganze Situation wahrnehmen. Man hat manchmal so den Eindruck, als sei die Welt vor Covid-19 völlig in Ordnung gewesen und als ob diese Welt auch nach Covid-19 wieder völlig in Ordnung ist. Wir erleben nur momentan eine schwierige Zeit. Aber war die Welt vor Covid-19 tatsächlich in Ordnung? Wisst ihr, im Jahr 2019 sind 100.000 Babys allein in Deutschland abgetrieben worden. 7 Millionen weltweit. 15.000 Menschen verhungern jeden Tag. Und 200.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr das Leben. Es gibt ein paar Tage Isolation und schon steigt die Gewalt auch in unserem Land, nicht nur in Österreich, vehement an. Frauenhäuser füllen sich. Und ich frage mich, woran liegt das? Wir Menschen können das Gefühl von Ärger und Wut viel besser aushalten als das Gefühl von Reue und Angst. Sich etwas einzugestehen fällt uns viel, viel schwerer, als den anderen zu attackieren, an die Wand zu stellen und zu beschuldigen. Der Zustand dieser Welt hat so viel mit unserem Herzen zu tun. Gott ist nicht an allem schuld. Was ist, wenn unser Herz schuld ist? Im Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Was machen wir eigentlich mit den Dingen, die in uns hochkommen? Ich glaube, wir beschäftigen uns deshalb nicht so gern mit diesen Realitäten, weil die Dinge, die in uns hochkommen, oft nicht nur positiv sind. Und deshalb drücken wir sie einfach wieder weg, weil wir sie nicht mögen. Und dabei vergessen wir, dass wir einen Gott haben, der uns ein Angebot macht. Der sagt, ich möchte eure Herzen verbinden. Ich möchte sie heilen. Und wie kann das funktionieren? Vielleicht in der Weise, dass wir ihm ehrlich unser Herz hinhalten und sagen, Gott, ich versuche nichts zu verharmlosen. Ich versuche auch vor dir nichts zu verbergen, weil du alles kennst und ich lege dir mein Herz hin. In der vergangenen Woche war ich von einer Geschichte sehr berührt. In Italien kam ein Pastor mit 75 Jahren in die Notaufnahme. Er klagte über ernsthafte Atembeschwerden. Und er hatte eine Bibel unter den Arm geklemmt. Und es ging ihm nicht gut. Und er lag dort in einer provisorischen Halle. Und was hat er getan? Er konnte nicht an ein Sauerstoffgerät angeschlossen werden und er hielt Sterbenden ihre Hände und er las ihnen aus der Bibel vor. Und Ärzte, Wissenschaftler, die das gesehen haben, haben für sich gemerkt, es gibt keinen besseren Glauben, es gibt keine besseren Werte als die, die dieser Mann lebt. Und so ist Gott, manchmal kommt er uns nah durch andere Menschen. Manchmal tröstet er uns durch die Hand eines anderen. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Gott hat zwei Wohnorte. Natürlich wohnt Gott im Himmel, aber es gibt noch einen Wohnort. In der Bibel heißt es, Gott wohnt bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das bedeutet, Gott wohnt bei denen, die jetzt am Ende sind. Gott wohnt bei denen, die jetzt Existenzängste haben. Gott wohnt bei denen, die im Augenblick nicht mehr weiter wissen. Und Gott wohnt bei denen, die im Augenblick wissen, dass sie sterben werden. Gott ist ihnen nah. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Im Psalm 94, Vers 19 heißt es so schön, als mir die Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet. Und dieser Trost ist eine Realität. Der nächste Vers steht im Psalm 51, Vers 12. Und es ist eine Bitte. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wisst ihr, es ist nicht die alleinige Botschaft, wir haben gesündigt und brauchen Erlösung. Der andere Teil der Botschaft ist der, wir brauchen einen Herzenskenner und wir brauchen jemanden, der unser Herz wieder in Ordnung bringt. Ich habe mich gefragt, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Wie kann man sich das vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie soll es aussehen? Wie soll dieses Herz funktionieren? Wenn man kleine Kinder beten hört, dann bringt uns das vielleicht auf eine Spur. Und wir können das erahnen, was es bedeutet, mit einem reinen Herzen zu beten. Wenn ich das Vaterunser bete, dann merke ich, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und das Schöne ist, auch dann, wenn wir erschreckt sind von unserem eigenen Herzen und von den Dingen, die sich dort melden und die wir gar nicht gut finden, all diese Dinge können wir Gott hinhalten und ihn bitten, verändere du mein Herz. Es gibt keine menschliche Operation. Und es gibt nichts anderes, was unser Herz mehr reinmachen kann, mehr verändern kann, als der Eingriff durch denjenigen, der unsere Herzen kreiert hat. Und ein letzter Bibelvers, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jemand sagte mal zu mir, Thomas, es gibt keine guten Väter, es gibt nur Väter. Spürst du diese Macht des Chaos in deinem Herzen? Diese Momente, wo du erschrocken bist von dir selbst? Mit einem Bein stehen wir im Grunde genommen immer im Chaos dieser Welt. Die Frage ist, wo stehen wir mit dem anderen Bein? Und Jesus bietet uns als Person einen Ort an, wo wir sein können. Und das ist ein Ort des Friedens. Das ist ein Ort nicht des Chaos und der Unordnung, sondern ein Ort, wo Licht in unser Leben hineinscheint. Wir leben auf einer Demarkationslinie zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Licht und Finsternis. Und Jesus ist zugleich, beides zugleich, er ist Person und er ist der Ort, wo wir sein können. Und bei ihm werden unsere Herzen offenbar. Er ist derjenige, der uns mehr und intensiver kennt als jeder andere. Und seine Gegenwart ist so unendlich heilsam. Er ist der Einzige, der das, was in unseren Herzen in Unordnung geraten ist, wieder in Ordnung bringen kann. Seine Gegenwart ist unendlich heilsam. Diese Gegenwart ist so heilsam, dass wenn du sie erlebst, du plötzlich anfängst, dich selber in einem Maß zu lieben, was du so überhaupt nicht kanntest. Diese heilsame Gegenwart befähigt dich dazu, die Lasten von Menschen zu tragen, die du nicht einmal kennst. Und diese heilsame Gegenwart bringt dich dazu, Menschen zu lieben, die dir wehgetan haben. Und ich wünsche mir und uns, dass diese heilsame Gegenwart Jesu, unser Herz, in diesen Tagen, in diesen Zeiten erfüllt und dass wir dieses Licht weitergeben können an andere Menschen. Nicht Befürchtung, nicht Misstrauen, sondern Licht und Hoffnung. Und in diesem Sinne segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.